Heute bei «Apropos» der Ueli Maurer Gut.
Ja, geschätzte Damen und Herren, ich habe heute Morgen meine Partei, jetzt meine Kolleginnen und Kollegen im Bundesrat, die Nationalratspräsidentin und meine Kader informiert, dass ich auf Ende dieses Jahres aus dem Bundesrat zurücktreten werde.
Er ist über 70 Jahre alt, so alt wie kein Bundesrat seit einem Jahrhundert. Fast 14 Jahre war er im Bundesrat, als Verteidigungsminister, später als Finanzminister. Und jetzt hat er genug. Der Ueli Maurer hat seinen Rücktritt auf Ende Februar angekündigt. Wir widmen das apropos dem abtretenden Finanzminister und seiner teilweise recht spektakulären politischen Karriere. Eine Karriere, wo man auch die jüngere politische Geschichte der Schweiz ablesen kann. Und zwar machen wir das mit Christoph Lenz. Er ist langjähriger Bundeshausredakteur und arbeitet heute als Reporter für das Magazin. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge von «Apropos». Hallo Christoph.
Hallo Philipp.
Christoph, Ueli Maurer hat immer ein recht grosses Tamtam um seinen Rücktritt gemacht. Also besser gesagt, um seinen Nicht-Rücktritt. Er hat gesagt, er bleibt bis 90, bis 100, was weiß ich. Warum geht er jetzt trotzdem, warum geht er jetzt?
Für viele ist es wahrscheinlich eine Überraschung, dass das gerade jetzt der Fall ist, dieser Rücktritt.
An der Medienkonferenz hat er ja gesagt, er hätte noch Lust auf etwas anderes.
Es ist nicht ein Ereignis, das mich dazu führt, jetzt zurückzutreten. Ich bin jetzt über 40 Jahre in der Politik, die letzten 14 Jahre im Bundesrat. Ist eine faszinierende Aufgabe, die mich immer noch täglich fasziniert und die ich mit Begeisterung erfülle. Und trotzdem stellt sich natürlich die Frage, was kann man sonst noch machen oder was kommt danach? Und in den letzten so anderthalb Jahren habe ich einfach gespürt, dass ich noch sehr viel Energie habe für etwas anderes. Und ich freue mich jetzt auf etwas anderes.
Er will noch Sport machen oder so.
Ich habe viele Projekte, die ich realisieren möchte. Nächster Zeit wird es vor allem etwas Sport sein. Da musste ich sehr stark zurückschicken.
Und man kann ihm das schon glauben, aber ich finde es nicht besonders plausibel, wenn einer 45 Jahre von seinem Leben der Politik opfert, wenn er sein ganzes Privatleben opfert, wenn er für die Partei und letztlich auch für seine Persönlichkeit so viel investiert, glaube ich nicht, dass man irgend am Morgen aufwacht und das Gefühl hat, ich würde eigentlich lieber in die Leute gehen. Ich glaube, er geht, weil er genug hat im Bundesrat, erstens. Und zweitens, weil er einen günstigen Zeitpunkt sieht für seinen Wunschnachfolger.
Spannend. Über die Nachfolge würde ich sagen, reden wir ein bisschen später noch. Bevor wir jetzt in die Details gehen, was für ein Bundesrat tritt dort zurück, Christoph?
Sicher. Sehr ein besonderer Bundesrat, ein außergewöhnlicher. Einer, der kommunikativ den meisten anderen klar überlegen ist. Einer, der sehr bewusst immer wieder in Opposition zum Bundesrat gegangen ist.
Die Massnahmen denken, die beschlossen werden in Bern. Das ist eine Handvoll Experten, von niemandem irgendwo gewählt.
Die Opposition auch gegen signalisiert hat.
Der Bundesrat hat auch Freude bekommen, gemacht. Er sagt, das ist jetzt selbstkritisch.
Einer, der für seine Partei ein sehr wertvoller Bundesrat war. Und es gibt einen, der sich auch dort auszeichnet, dass er wirklich von ganz, ganz unten kommt.
Wer kommt denn genau, wenn wir jetzt dort weiter ansetzen?
Der Ueli Maurer wird im Zürcher Oberland in Hinwil geboren, als irgendwie eins von, glaube ich, 5 Kindern in der Familie von einem Pachtbauer. Das sind quasi unter den Bauern die zuunterst unten in der Hackordnung stehen. Und das sind wirklich mausarme Verhältnisse, in denen er aufwächst. Es hat von ihm so die Episode gegeben, wo er mal erzählt hat, dass er krumme Zehen hat. Weil er als Kind mit kleinen Schuhen hat man so rumlaufen, den Schuhen der Geschwisterten. Und in seiner Kindheit ist das Randständige, das ist etwas sehr Prägendes. Er wird irgendwie gecancelt in der Schule. Er muss unten durch, weil er eben aus dieser Familie kommt. Und er ist aber sehr ein fleissiger Schüler und ein guter Schüler. Schafft es dann irgendwie an Zick und hängt das KV an. Macht das KV bei den Landi, bei den Lokalen, also so der landwirtschaftlichen Genossenschaft, wo so Bauern bildet, um sich gegenseitig zu stützen und um ihre Erträge zu poolen und um ihre Maschinen zu teilen und so weiter. So. Dort macht das KV, das ist eine eminent wichtige Struktur in diesen ländlichen Dörfern und er fällt auch auf in dieser Landi übernimmt sie schon mit 23 als Geschäftsführer, steigt parallel in die SVP ein. Auch da ist eigentlich gar nicht ein grosser Entscheid oder so, sondern einfach nur folgerichtig, wenn man Bauer ist oder aus dem agrarischen Milieu kommt, in dem Raum, wenn man etwas kann, dann kommt man halt in die SVP. Und da steigt parallel in der Armee auf. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Dreiklang irgendwie von dem Milieu oder von dem System, wo er sich drin bewegt, als junger Mann, irgendwie Armee, Partei und landwirtschaftliche Organisation. So.
Recht ähnlich wie Christoph Blocher, muss man sagen. Jetzt einfach, wenn die landwirtschaftliche Organisation mit einer Firma auswechselst.
Genau, und der Blocher natürlich, der Sohn ist von einem Pfarrer. Das heisst, der Blocher ist wirklich ein Intellektueller. Der kommt aus einem Haushalt, wo man Bücher liest. Das ist beim Maurer nicht unbedingt der Fall. Und der Blocher macht dann so eine landwirtschaftliche Lehre, geht aber anschliessend an die Uni Jus studieren. Und der Maurer hingegen, der macht so den praktischen Weg, den Aufstieg innerhalb der Organisationen.
Dass wir jetzt auch gerade von Christoph Blocher reden, schon seine Gültigkeit, weil die beiden, Ueli Maurer und Christoph Blocher, und der Aufstieg von der SVP zur stärksten Kraft der Schweiz, das muss man, glaube ich, alles zusammendenken, oder?
Da muss man zusammendenken.
Das passiert alles dann nachher.
Genau, das passiert alles dann. Und der Fame für den spektakulären Aufstieg von der SVP, der erntet grundsätzlich den Blocher, wo man aber dann halt die Rolle von Maurer, also quasi im Maschinenraum von dieser Rakete sitzt, die Rolle wird weitgehend unterschätzt. So.
Er war schon sehr lange auch Parteipräsident von der kantonalen SVP.
Genau, also er war im Präsidium von der SVP Kanton Zürich und dann auch Präsident von der SVP Schweiz von 1996 bis 2008 etwa. Und das sind eigentlich so die 12 Jahre, wo der Erfolg von der SVP wirklich eskaliert. So. Wo sie plötzlich in Kantonen, wo sie bisher gar nicht existiert haben, so wie St. Gallen oder so, plötzlich einschlägen und alle etablierten Parteien so in den Schatten stellen und überflügeln. Und der Maurer, währenddem so der Blocher quasi die nationale Ikone ist, der Vordenker, der Kopf von dieser Bewegung, ist der Maurer so der Baumeister. Er hat auch an seiner Rücktrittspressekonferenz erwähnt, irgendwie in diesen 12 Jahren, seit er 600 SVP-Sektionen gegründet hat. Sprich, in 600 Dörfern oder Gemeinden eine lokale Sektion aufgebaut hat. Jetzt ist es möglich, dass der Maurer nicht überall der Erste war, der das Telefon in die Hand genommen hat oder so, aber selbst wenn er nur 600 Mal ist, bei der Gründungsversammlung irgendwie die Leute begrüssen, ist schon eine überwältigende Leistung, wenn man bedenkt, dass er nebenbei im Nationalrat war, eine Familie hatte, auch er hat viele Kinder. Es ist wirklich eine grosse Leistung.
Das sagen wir heute im Rückblick. Damals, als es passiert ist, hat die Öffentlichkeit ganz ein anderes Bild gehabt.
Sehr richtig, Christoph. Gute Idee. Und nachher gehen wir direkt über in den Saal an die Informationsveranstaltung und dort setzt. Was man schon für ein Kabel ist, ist doch der Experte. Ja, bitte, rein.
Man hat ja gerade die Karikatur gehört von Victor Giacobbo, wo der Ueli Maurer nachmacht als Knecht von Christoph Blocher.
Und darum, liebe Frauen und liebe Männer, möchte ich unserem Präsidenten Gelegenheit geben für ein Schlusswort.
Zwei Fragen zu dem. Das eine, wie prägend ist die Karikatur von Victor Giacobbo für die öffentliche Wirkung von Ueli Maurer? Und die zweite Frage, wie fest ist er denn tatsächlich, der Ueli Maurer, unter den Knoten von Christoph Blocher?
Also ich glaube, es hat kaum ein Politiker in der Schweiz so einen grossen Schaden gezogen aus einer Karikatur wie der Maurer aus dem Giacobbo seiner Rolle. Das ist wirklich, wo der Giacobbo seinen Maurer ans Fernsehen gebracht hat, hat er eigentlich den Ueli Maurer so bloßgestellt, dass die Leute fortan eigentlich jedes Mal, wenn sie den Maurer selber gesehen haben, die Karikatur vor ihrem inneren Auge hatten. Das war für Ueli Maurer sicher eine grosse Belastung, weil es ihn vielleicht nicht in seinem engsten Umfeld, auch nicht in seinem Milieu beschädigt hat, aber weil er fortan eigentlich konsequent belächelt worden ist von einem grossen Teil der Öffentlichkeit. Und das hat eben auch nicht der eigentlichen Rollenaufteilung oder dem Verhältnis zwischen dem Blocher und dem Maurer entsprochen. Der Blocher war nicht der Chef und der Maurer der Knecht, sondern die haben unterschiedliche Rollen gehabt, die haben die unterschiedlich ausgeübt, aber jeder ist auf den anderen angewiesen gewesen dafür, dass die Partei den Erfolg hat. Oder ich habe vorher die 600 Gründungen erwähnt von Lokalsektionen. Es ist, glaube ich, schwierig, sich vorzustellen, wenn man nicht bei diesem Erfolg dabei war, wie anspruchsvoll es ist, eine wachsende Partei zu managen. So. Wenn man wächst als Partei, hat man häufig das Problem, dass man gar keine Leute hat, um all die Sitze zu füllen, die man in dem Parlament macht. Man erreicht nicht die Tiefe von der Gemeinde oder so. Es hat Trendparteien gegeben wie die Autopartei oder die LDU oder so. Die sind schnell aufgestiegen und schnell wieder zusammengebrochen, weil sie nicht eine Verankerung im Alltag und in der Gemeinde unten erreicht haben. Und der Ueli Maurer war der, der es geschafft hat, dass der SVP da gelingt. Und er war der, der geschaut hat, dass es immer genug Leute gibt, dass die SVP immer antritt, wenn es irgendwo eine Vakanz gibt. Und das hat eigentlich den massiven politischen Druck, den die Partei ausgeübt hat, auf das gesamte politische System der Schweiz überhaupt erst ermöglicht. Der Maurer hat von hinten her die Pipeline aufgefüllt mit Druck. So.
Der 10. Dezember 2003 wird in die Schweizer Geschichtsbücher eingehen. Nach einem an Spannung wohl kaum zu überbietenden Kopf-an-Kopf-Rennen hat Christoph Blocher Ruth Metzler aus dem Bundesrat geworfen. Damit hat die SVP nach 44 Jahren die Zauberformel geknackt.
Dank Maurer, muss man sagen, ist auch der Christoph Blocher zum ersten Mal in den Bundesrat gewählt worden.
Majorité absolue 122.
Absolutes Mehr 122.
Est élu avec 125 voix.
Gewählt ist mit 125 Stimmen.
Madame Widmer-Schlumpf.
Schwanke zwischen Erleichterung und Enttäuschung und Empörung. Das werden Sie verstehen.
Die Abwahl hat nicht können verhindern, aber nachher, jetzt sind wir im Jahr 2008, ist wieder ein Sitz frei im Bundesrat. Es treten an Christoph Blocher und Ueli Maurer. Und weil alle wissen, dass der Christoph Blocher in diesem Moment keine Wahl ist, weil niemand wird ihn je wieder in den Bundesrat wählen, ist klar, dass Ueli Maurer Bundesrat wird.
Er hat es geschafft. Ueli Maurer ist neuer Bundesrat. Ein Jahr nach der Abwahl von Christoph Blocher kehrt die SVP also wieder in die Landesregierung zurück.
Diese Wahl ist wirklich ein Ja zur Konkordanz. Und dafür möchte ich Ihnen ganz herzlich danken. Ich werde versuchen, täglich den Herausforderungen gerecht zu werden und die Erwartungen, die Sie haben, zu erfüllen. In diesem Sinne herzlichen Dank und ich erkläre damit Annahme der Wahl.
Hast du das Gefühl, jetzt ein bisschen aus der Ferne, ein bisschen psychologisiert, ist das etwas, was er erstrebt hat?
Ich glaube nicht, dass er es angestrebt hat. Aber ich glaube, er hat realisiert, dass das für ihn persönlich auch eine Chance ist. So, er war lange im Schatten gewesen. Er war lange der, der belächelt worden ist und hat dann die Möglichkeit gehabt, selber der Grosse zu sein. So. Und man muss auch sich vergegenwärtigen, was das für eine Situation war. Ich meine, 2007 hat das Parlament Evelyn Widmer-Schlumpf gewählt, anstelle vom amtierenden Bundesrat Blocher. Die SVP hat es verrissen, verjagt. Die eigentliche SVP hat Widmer-Schlumpf und den Sammy Schmid dann ausgeschlossen und ist jetzt als stärkste Partei im Land und als stärkste Partei, die es in den letzten 100 Jahren gegeben hat in der Schweiz, plötzlich in der Opposition gewesen. Und der Maurer hat mit seiner Kandidatur, mit seiner Wahl, mit seinem Antreten als SVP-Bundesrat letztlich auch irgendwie verhindert, dass das Konkordanzsystem, wie wir es in der Schweiz haben, nachhaltige Brüche geht so. Er war eigentlich die Person, die sichergestellt hat, dass die SVP nicht restlos ausbricht in die Opposition, sondern zumindest, sagen wir mal, mehrheitlich in dieser Kollegialbehörde und in dem Kollegial- oder Konkordanzsystem sich innen befindet. So.
Er hat ermöglicht, dass die Beteiligung der SVP in der Regierung mit zwei Leuten normal geworden ist, oder?
Genau. Und die eigentliche Rückkehr zu der Normalität hat ja dann viel später stattgefunden, im 16. mit der Wahl von Guy Parmelin. Dort ist die SVP wieder wirklich so angemessen vertreten gewesen im Bundesrat und die Episode mit Evelyn Widmer-Schlumpf überwunden. Und das hat man nie so, also mir ist auch jetzt erst in den letzten Tagen und Stunden durch den Kopf gegangen, dass der Maurer schon eine wichtige historische Figur ist, weil er quasi mit seinem Antreten und auch mit seinem glaubwürdigen Auftreten einerseits als Mitglied vom Bundesrat, andererseits weiterhin als Vertreter von der SVP ein gewisses Scharnier bildet hat, wo das System zusammengekippt hat.
Du hast von seiner Funktion als Scharnier geschwätzt. Mich würde noch interessieren, sein konkretes Wirken im Bundesrat. Was bleibt von diesen fast 14 Jahren Ueli Maurer im Bundesrat in Erinnerung?
Das ist Recht ambivalent. Ich meine, er hat sich eh verewigt mit irgendwie diesen saloppen Sprüchen, irgendwie keine Lust oder so.
Herr Bundesrat. Herr Bundesrat, darf ich schnell? Nein.
Keine Lust.
Er hat keine Lust, Sie haben es
gehört. Er hat seinen Platz in unserer Erinnerungslandschaft mit dem peinliche Interview bei CNN nach seinem Besuch beim Donald Trump, wo man irgendwie den Pressesprecher im Hintergrund versucht hat, englische Fragen zu übersetzen, sodass er sie begreift und so.
Your meeting with President Trump today, what was discussed specifically about Iran and the US opening up a diplomatic channel or talking to Iran?
I think our mandate is confidential.
Confidential,
and I have not the possibility, the opinion to inform you.
So, liebe Kinder.
Oder dort im Kinderfernsehen. Da bin ich auch sehr gerne zurückgegangen.
Wir gehen jetzt aber wieder zurück in die Berufswelt der Erwachsenen. Heute haben wir wieder einen Stargast bei uns. Wir schauen, wer ist hinter dem grossen Schirm. Der Ueli. Hallo Ueli.
Hallo, grüezi miteinander.
Sagst du vielleicht den Kindern noch schnell Hoi Ueli?
Hoi miteinander.
Genau. Er hat immer wieder so sehr eigenwillige, pampige Seiten gehabt. Aber er hat auch so vielleicht den Moment, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ist er wirklich so auf der Höhe von seinem Spiel. Ich glaube, das war der 16. März 2020. Die Corona-Pandemie hat uns soeben voll erfasst. Niemand hat gewusst, wo ihm der Kopf steht oder wie die Welt morgen aussieht. Der Bundesrat hat das Land irgendwie eingeschworen auf eine grosse Krise. Es war alles sehr schwer gewesen, so. Und dann ist der Ueli Maurer gekommen.
Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, kann der Bund überhaupt 42.000 Millionen ausgeben, diese 42 Milliarden? Das ist wohl die erste Frage, die zu stellen ist. Ich kann Ihnen versichern, dass der Bund das kann.
Und hat irgendwie seinen Rettungsplan für die Schweizer Wirtschaft skizziert.
Wir haben Firmen, die können nicht bezahlen und andere warten auf das Geld und können dann auch nicht bezahlen. Wir müssen also die Wirtschaft mit Liquidität versorgen, dass das funktioniert.
In einer kurzen Präsentation, rund 8 bis 10 Minuten, brillant erklärt, wie das alle Schweizer Firmen jetzt Soforthilfe haben können, innerhalb von 30 Minuten einen Cash-Zuschuss von bis zu 500.000 Franken, glaube ich, bei ihrer Hausbank. So. Er hat dort nicht geschmürzelt. Sie haben sofort 20 Milliarden auf den Tisch gelegt, er als Finanzminister. Die Hilfe, die sie geleistet haben, die ist auch den Mitteln, die sie im Ausland gesucht haben, massiv überlegen gewesen. Man hat später festgestellt, dass man in dieser Soforthilfe wahrscheinlich so das Controlling schon vernachlässigt hat. Aber so das Zupackende, das gerade Denken, das klare Kommunizieren, das er dort gezeigt hat, das ist etwas, wo, glaube ich, kein anderer Bundesrat auf die Art und Weise kann. Und dort zeigt sich auch, dass er aus seinen 40, 45 Jahren Erfahrung aus der Parteiarbeit, aus dem Arbeiten mit den Bauern früher, wo er auch der Zürcher Bauernverbands Geschäftsführer war, dass er irgendwie auf den Punkt kommen kann und den Leuten das sagen, was sie wissen müssen. So. Und in einer klaren Sprache. Und das ist etwas, wo andere Politiker sich schwer tun damit. So.
Gleichzeitig hat Corona die ganze Ambivalenz von Ueli Maurer gezeigt. Je länger die Pandemie gegangen ist, desto erratischer sind seine Auftritte geworden. Also es war recht klar, dass er häufig eine andere Meinung hatte als das Kollegium. Er hat das Dreichlerhemmli angelegt und so. Wie geht denn das zusammen mit dem, was du vorher jetzt gerade so skizziert hast, mit seinem zupackenden Auftritt gerade durch die Pandemie durch?
Ja, ich glaube auch, er ist ein bisschen hin und her gerissen. Das gehört eigentlich dazu, als wenn man Bundesrat ist, dass man irgendwie zwischen der Funktion und seiner eigenen Persönlichkeit ein bisschen hin und her schwankt. Und bei ihm ist es so, er hat in vielen Momenten, wo es wichtig war, hat er das gemacht, was die Funktion von ihm verlangt hat und hat dann aber gleich hin und wieder müssen markieren, dass er eigentlich die Sachen anders sieht. Und das macht er auf eine Art, wo seine Partei sicher immer wieder freut, wo aber der Bundesrat als Gremium auch beschädigt. Beispielsweise eben so in dieser Pandemie, wo er behauptet hat, man darf in der Schweiz gewisse Sachen gar nicht mehr sagen, wo er so indirekt eigentlich das Diktaturnarrativ von seiner Partei wie unterstützt hat. Er als Mitglied von dieser Behörde, die sehr weitreichende Einschränkungen im Alltag so vollzogen hat, er ist dort immer wieder auch mal so ein Brandstifter gewesen. Und das hat man ihm im Bundesrat verziehen, weil man ihn gebraucht hat. Aber ich glaube, das hat er auch aufgrund von seiner historischen Funktion als der SVP-Hardliner, der Mann fürs Grobe in dieser Partei, wo dann wegen dieser spezifischen historischen Konstellation plötzlich im Bundesrat steht. Er hat wie die Freiheit, sich können nehmen, das zu machen. Ich glaube, du hast vorher das Stichwort Normalisierung verwendet. Der nächste Bundesrat, den wir werden sehen aus der SVP, wird diese Freiheiten nicht mehr im gleichen Ausmaß sich können nehmen. Einfach, weil wir an einem anderen Punkt sind.
Es ist echt schwierig, Erfolg zu messen von einem Bundesrat, von einer Bundesrätin. Würdest du sagen, Uli Maurer war im Rückblick ein erfolgreicher Bundesrat?
Interessanterweise sagt man über ihn so, er sei einer vom Volk, bodenständig, er wisse, wie man mit den Leuten reden oder so. Beim Volk ist der Uli Maurer eigentlich nicht ein erfolgreicher Bundesrat gewesen. Er war nicht populär gewesen. Es gibt übrigens keine Bücher, es gibt keine Fans, nicht so wie beim Blocher oder beim Toni Brunner oder so. Es gibt eigentlich keine Maurer-Fans. Er hat ganz viele Volksabstimmungen verloren. Er hat als Politiker vor seiner Wahl im Bundesrat viele Personenwahlen verloren. Er hat beispielsweise gegen Moritz Leuenberger verloren 1991 für den Zürcher Regierungsrat und dort eigentlich den SVP-Sitz verloren. Er hat in den Ständerat gewählt, hat dann nicht geschafft gegen die Verena Diener. Er hat eigentlich beim Volk nicht so Schiss gehabt an der Urne. Andere Sachen hat er erfolgreich gemacht, zum Beispiel hat er die Schulden können abbauen, jedenfalls bis zu der Corona-Pandemie. Und ich finde, mir ist jetzt eben so, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen anekdotisch, ich habe das Gefühl, er ist zumindest ein erfolgreicher Finanzminister, insofern als er da so aus seiner alten SVP-Oppositionsrolle einen Weg herausgefunden hat. Lustigerweise ist er ja der Uli Maurer gerade diese Woche im Ständerat gewesen, um dort sein Umsetzungsgesetz zu dieser OECD-Steuerreform zu verteidigen. Die OECD-Steuerreform die will, kurz gesagt, dass weltweit überall eine Mindestgewinnsteuer von 15% gilt für die Unternehmen. Jetzt kann man sich vorstellen, dass die alte SVP, die der Uli Maurer gross gemacht hat, die SVP von den 90er Jahren und von den frühen Nullerjahren, amok gelaufen wäre gegen so ein Gesetz. Wenn irgendeine internationale Organisation der Schweiz versucht, aufzuzwingen, wie sie ihre Steuergesetzgebung macht. Ich meine, wie kann die SVP ernsthaft so einen Eingriff in unsere Souveränität akzeptieren? Aber in dieser Woche ist der Uli Maurer ohne Begeisterung, aber mit so einem achselzuckenden «Ja, nun, wir müssen es halt akzeptieren» im Ständerat gehockt und hat irgendwie die grösste Demütigung für den Steuerstandort Schweiz einfach so im Rat innen verteidigen. So. Und irgendwie so, das hat mich schon noch fasziniert, wie sich auch in den 14 Jahren, wo der Uli Maurer im Bundesrat war, die SVP und die Welt verändert haben. So. Früher war es die Schweiz gegen alle, die Schweiz gegen die ganze Welt. Und heute ist es so, die Welt hat gewonnen und die Schweiz macht halt dann irgendwie mit.
Bei dir gehört mir jetzt fast eine Begeisterung raus, wenn du quasi über die Anpassungsfähigkeit auch von Uli Maurer redest. Die Begeisterung, kann man glaube offen sagen, die ist nicht wechselseitig. Bei seinem Abschied hat er einmal mehr minutenlang über die Medien geätzt, geschnödet. Er liest so nichts mehr, er redet nicht mit uns schon lange nicht mehr. Er war recht gatzig gewesen. Warum hat er so ein grosses Problem mit den Medien in der Schweiz?
Ich würde sagen, es ist erstens mal die Lektion, die er als SVP-Präsident gelernt hat. Wer die Medien angreift, ist eigentlich immer auf der Gewinnerseite. Und die leichten Punkte, die muss man eben auch machen. Und das sind Punkte gegen die Journalisten. So. Und da ist er nicht anders wie ein Trump oder wie ein Meloni oder sonst irgendein Rechtspopulist. So. Und dann glaube ich schon, dass der Maurer, er hat ja gesagt, irgendwie, er wähle da Seite 104 vom Teletext an und das sagt ihm dann, ob auf der Welt etwas Wichtiges passiert ist oder nicht. Das ist sein Medienkonsum. Ich glaube schon, er hat auch einfach grosse Distanz inzwischen zu den politischen Debatten so in der Schweiz. Wenn man ihm zugelassen hat, wie er irgendwie erzählt hat, wie man früher sich am Stammtisch begegnet sei und miteinander geredet hat, und heute passiert
im Ochsen.
Und heute passiert das Zeug irgendwie nur noch auf den sozialen Medien und so. Und das ist eben halt ein bisschen weniger durchschaubar und das wissen wir ein bisschen weniger, woran das man ist und so. Ich glaube, ja, er ist vielleicht auch wirklich ein bisschen ein Findling, wo sie die Gegenwart übergespült hat aus einer anderen Zeit. Aus dieser Zeit eben, wo die landwirtschaftlichen Genossenschaften so wichtig sind, wo die Armee wichtig ist, wo die Leute in dem Dorf, wo sie gewohnt haben, politisiert haben, wo sie an die Gemeindeversammlungen gegangen sind. Ich meine, wer heute 600 Ortssektionen würde gründen, wäre ja einfach ein Idiot, weil denken oder existieren die Leute nicht mehr in diesen Strukturen. GLP macht irgendwie ein nationales GLP-Lab, wo dann alle auf Zürich pilgern oder so. Und das ist quasi so, wie man heute die Struktur von der Partei oder das Parteiinnenleben am Leben erhält. So. Und das ist einfach eine andere Zeit. Und er kann da sagen, er lese lieber Tolstoi als Tagesanzeiger oder den Zürcher Oberländer oder so. Ja, vielleicht liest er jetzt auch noch mehr Tolstoi.
Nicht gegen Tolstoi, muss man sagen. Was ich nicht will lesen, sind all die Spekulationen, die jetzt losgehen mit dem angekündigten Rücktritt. Bevor wir enthüllen, wer du glaubst, dass er in der Pole Position sieht, sag schnell, der Sitz von der SVP, der ist unbestritten, oder?
Ja, ich weiss nicht, ob der unbestritten ist. Vielleicht gibt es schon jemanden, der den angreift. Aber im Parlament ist klar, dass jemand von der SVP gewählt wird für den Sitz. So. Insofern ist er unbestritten, ja.
Okay, dann schauen wir doch, wer dort könnte gewählt werden. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass du glaubst, der Zeitpunkt vom Rücktritt hat auch damit zu tun, dass der Ueli Maurer jemanden im Kopf hat, der ihn beerben könnte. Wer ist denn das?
Also man hat bei ihm immer gewusst, dass er sehr gut mit dem Franz Grütter auskommt. Das ist der Luzerner Nationalrat, der jetzt irgendwie Stabschef vom Parteipräsident ist, Unternehmer. Einer von den ganz wenigen Nicht-Studierten, die es in dieser Partei, sagen wir mal, in den aussichtsreichen Positionen überhaupt gibt. Und mit dem hat er sich immer gut verstanden, so, das weiss man. Das könnte einer sein. Und dann der zweite, wo man auch weiss, dass sie sich mögen, ist der Albert Rösti.
Gibt es noch andere, neben Franz Grütter und dem Albert Rösti, die du dir vorstellen kannst, wo du glaubst, dass sie Chancen hätten?
Es gibt eine ganze Reihe. Einer, der seit langem am Warten ist, ist der Gregor Rutz. Der kennt die Partei auch gut, ist seit langem im Nationalrat. Der ist sicher genug gefestigt innerhalb der Fraktion. Was wichtig ist für jeden Kandidat, dem man irgendwie Wählbarkeit attestieren will, ist so ein bisschen, einerseits muss er parteiintern sehr stark sein und irgendwie den Segen indirekt vom Blocher haben. Andererseits darf die Person nicht zu nahe am Blocher stehen, weil sie sonst für das Parlament nicht wählbar ist. So wie zum Beispiel Thomas Eschi 2015. Und wenn man das Kriterium anschaut, dann würde ich sagen, die beste Karte hat der Rösti. Beim Rösti ist auch so, der ist nicht nur irgendwie ein Gemügiger, sondern der hat auch beste Beziehungen in die anderen Parteien. So, wenn man irgendwie in Bern am Mittag dort die Gasse läuft, dann sieht man ihn nämlich zum Mittagessen mit dem Christian Löfra. Nur jetzt, wo der Löfra nicht mehr in Bern politisiert, das sind enge Vertraute. Und das sind Netzwerke, die im Moment der Bundesratswahl sehr entscheidend sein können.
Gibt es auch noch Frauen, die Chancen hätten?
Ich würde sagen, Esther Friedli ist eine, die man müsste auf dem Schirm haben müsste. Toni Brunner ist also ein bisschen der verlorene Sohn von Christoph Blocher.
Und der Lebenspartner von der Esther Friedli, das muss man glaube ich schon sagen.
Genau, der Toni Brunner ist der verlorene Sohn und sie ist somit die verlorene Schwiegertochter. So. Und das ist denkbar. Ich glaube, die SVP überlegt sich, dass es gut wäre, mal eine Frau im Bundesrat zu haben. Das ist jetzt die letzte Partei, die das bisher nicht geschafft hat. Das ist sicher nicht das wichtigste Kriterium, aber es ist sicher ein Kriterium. Und dann gibt es noch sicher den Werner Salzmann, Berner Ständerat, der Interesse hat. Es gibt Nathalie Rickli, die in Bern genug bekannt ist, dass man weiss, dass man die könnte wählen. Die hat auch in Zürich keine grossen Fehler gemacht als Gesundheitsdirektorin. Ja, ich würde sagen, das Feld ist relativ weit offen. So.
Mhm, aber wenn man Geld wetten will, dann müsste man es wahrscheinlich auf den Rösti machen, oder?
Genau, ich würde mein Geld auf den Rösti setzen. Ich weiss aber, dass ihm seine Wahlchancen innerhalb von der SVP mit dem nicht gestiegen sind.
Christoph, ganz zum Schluss, wenn du in ein paar Jahren zurück an Ueli Maurer denken wirst, was wird dir zuerst durch den Kopf gehen?
Ich glaube schon, wenn man ihn dann historisch beurteilt, dann ist er so wie der Letzte von dieser goldigen Generation von der SVP, wo seinen Abschied gegeben hat. So. Alle anderen sind eigentlich schon nicht mehr in der Politik aktiv. Der Blocher selber, der Bader, Bortoluzzi, Hans Kaufmann, Mörgeli. So die ganzen Schlachtrösser, die haben sich schon länger zurückgezogen. Und der Ueli Maurer ist jetzt so ein bisschen der Letzte, der geht. Und es markiert schon so das Ende von einer Ära von der Schweizer Politik. Und in ein paar Jahren werden wir wissen, ob er das Licht gelöscht hat, wo er gegangen ist, oder wie es noch weitergegangen ist.
Danke, Christoph.
Merci.
Das war es, unsere Folge zum Rücktritt von Ueli Maurer. Ich habe geschwätzt mit Christoph Lenz, Reporter für Magazin, und wir hören uns dann morgen wieder. Ciao zusammen.